Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher, dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Sandra Weser, Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen im Deutschen Bundestag. Und Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter von Goldbeck.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts 80 Sekunden Neues Bauen, die Macher. Ich freue mich sehr. Neben mir habe ich Frau Weser sitzen. Vorsitzende des Ausschusses für, jetzt muss ich ablesen, für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauen und Kommunen.
Exakt.
Perfekt, herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, Herr Goldbeck. Ich glaube, der Name ist Programm, geschäftsführender Gesellschafter von Goldbeck, ich glaube, dem größten europäischen inhabergeführten Bauunternehmen. Ist das richtig?
Das haben wir gar nicht so genau nachrecherchiert. Wir sind praktisch das größte deutsche Bauunternehmen, also in deutscher Hand, wenn man so will, aber not of importance. Vielleicht das Innovativste oder das Spritzigste oder das Sympathischste, damit könnte ich mich dann viel eher irgendwo...
Das klingt doch sehr gut. Okay, also ich habe schon gesehen, Sie sind mir schon überlegen, was die Mode angeht.
Habe FDP-Sneaker.
Ich wollte gerade sagen, die konnte ich eigentlich gut anziehen.
Für den Zuhörer, Sie sind gelb und blau.
Wir haben gelb-blaue Turnschuhe, das ist hier. Es gibt auch die Europa. Wir hatten gestern Frau Agnes Strack-Zimmermann hier gehabt, aber keine Werbung.
Aber die hatte nicht die Schuhe an. Nein.
Ja, neutrales Weiß. Wie schaffen wir den Neubau von Wohnungen unter 2000 Euro pro Quadratmeter? Das ist die Frage, die wir diskutieren möchten hier live aus der Belgienhalle in Berlin bei 80 Sekunden Neues Bauen. Herr Goldbeck, Sie wurden einmal zitiert mit, es ist ein Mythos, dass die Baupreise das Problem sind. Wie stehen Sie dazu?
Genau so. Denn faktisch ist es so, dass wir so einen eruptiven Peak hatten mit Beginn, also eine starke Preissteigerungsspirale mit zweites Halbjahr 2021 und diese Eruption kam dann mit den Folgewirkungen des Ukraine-Kriegs. So, dann passierte etwas, was für keinen so vorhersehbar war, nämlich die stark ansteigenden Zinsen. Und wir alle wissen, dass dadurch nicht nur der Wohnungsbaumarkt, sondern insgesamt der Bau- und Investitionsmarkt in Deutschland und Europa spürbar unter Druck geraten ist. Und dann ist etwas passiert, was ganz normal ist in Branchen, wenn die Nachfrage sinkt, nämlich die Wiederentdeckung der Teilkostenakzeptanz. Das heißt, man geht mit sehr niedrigen Preisen in ein Bauvorhaben, sowohl auf der Material-, auf der Handwerkerseite als auch beim Generalunternehmer. Und dadurch sind die Kosten von Bauvorhaben auch wieder spürbar gesunken. Aber die Stellschraube, wie kann man schlau bauen, die muss im Vorhinein natürlich beantwortet werden. Wenn ich erst eine, sagen wir mal, sehr aufwendige und teure Planung mache, dann kann ich nicht im Nachhinein erwarten, dass ich irgendwo am Ende kostengünstig und schnell dann bauen kann. Und von daher muss man es frühzeitig ansetzen.
Und da gehen wir gleich rein. Welche bautechnischen, technologischen Neuerungen sehen Sie denn, die tatsächlich dazu führen könnten, kostengünstiger zu bauen?
Also es gibt erstmal grundsätzliche Möglichkeiten, ganz mit den bekannten Methoden entsprechend in so eine, kostengünstige Alternative hereinzukommen. Wir bei uns betrachten Bauen als hochindividualisierbares Produkt, nicht als singuläres Projekt. Und dadurch können wir ein Produkthersteller oder, wie man in der Automobilsprache sagt, ein OEM sein. Und damit können wir einfach all das machen, was in der Automobilbranche und in anderen Branchen seit vielen, vielen Jahrzehnten gemacht worden ist und wo darüber enorme Effizienzgewinne realisiert worden sind. Entsprechend skalierender Einkauf, Automatisierung bei der Produktion von Bauteilen, Forschung und Entwicklung mit den direkten Zulieferern und all das sind verschiedenste Puzzlesteine, die am Ende schnelles, günstiges und qualitativ hochwertiges Bauen ermöglichen. In Klammern auch nachhaltiges Bauen.
Okay. Also kurzer Nachtrag, OEM, also Original Equipment Manufacturer, die wir aus der Automobilbranche kennen. Ganz konkret bei Goldbeck, welche Strategien verfolgen Sie denn aktuell, um eben die Effizienz im Bauverfahren zu steigern und Kosten zu reduzieren?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man für das Thema Wohnen jetzt speziell, dass man eine gute Planung hat, die genau diese Themen berücksichtigt. Dass man guckt, dass man die Flächen optimal ausnutzt, 5 oder 6 Geschosse baut, dass man an der Stelle schaut, dass man nicht in die Erde geht. Also Tiefgarage und Keller sind Zeit- und Kostentreiber an der Stelle. Und dass man eben dann auf Basis von optimierten Fertigteilen entsprechend schnell und auch verschwendungsarm baut. Entwickeln wird sich das alles auch, weil wir natürlich technologische Entwicklungen in den Baustoffen haben. Wir haben digitale Prozesse, die wir weiter verfolgen müssen, einfach um hier sehr schlank und auf den Punkt sehr transparent bauen zu können. Aber das Werkzeug, der Werkzeugkasten ist da. Das heißt, wir können jetzt schon entsprechend kostengünstiges Bauen und jetzt noch kostengünstiges Bauen realisieren.
Frau Wieser, welche politischen Spielraum sehen Sie denn hinsichtlich der Zielsetzung, die Kosten unter 2000 Euro zu senken?
Na gut, Herr Goldbeck hat ja gerade schon gesagt, dass der Markt auch vieles richtet und wenn ich skalieren kann, wenn ich entsprechend groß bin, dadurch natürlich auch Kosteneffekte entsprechend entstehen. Ich glaube, die Problematik, die viele in Deutschland im Markt haben, ist, dass der Baumarkt immer noch sehr kleinteilig ist. Es gibt viele kleinere Unternehmen, die natürlich nicht die Möglichkeiten haben oder vielleicht auch gar nicht wollen, wie eine Firma Goldbeck. Da muss man natürlich schon schauen, aber Sie fragen jetzt nach den politischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir hatten in dieser Zeit, die Herr Goldbeck ja auch eben schon beschrieben hat, nach Corona, nach Ukraine-Krieg, wo tatsächlich ja auch Druck da war, die Preise nach unten zu bringen, ein Momentum in der Politik, Beharrungskräfte zu beseitigen. Und man hat ja dann auch in vielen Runden gemeinsam mit der Bauindustrie Pläne entwickelt, auch gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen, wie man Bauen schneller hinbekommt, Genehmigungsverfahren vereinfacht. Und es ist da schon einiges gelungen an Entscheidungen, die jetzt auf einem Punktepapier stehen und die momentan aber auch in der Umsetzung wieder ein Stück weit verharren, weil sie in den Ländern dann teilweise wieder nicht implementiert worden sind oder noch in der Umsetzung sind. Ich sage jetzt einfach mal die Landesbauverordnungen, die ja mehr synchronisiert werden sollten, Genehmigungsverfahren. Wir hatten jetzt eine sehr lange Blockade von der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren im Bundesrat. Das läuft jetzt so langsam an, aber genauso eben, dass die Kommunen dazu aufgefordert sind, Bauland auszuweisen, weil am Ende des Tages brauche ich auch Land, wo ich drauf bauen kann. Also das sind alles Dinge, die aber, und da bin ich eigentlich dankbar für, jetzt mal in Bewegung gekommen sind, aber nicht jetzt in den nächsten 3 Wochen die Wirkung entfalten. Das wird uns in der Zukunft mit Sicherheit helfen, genauso wie das Baugesetzbuch ja auch nochmal novelliert wird dieses Jahr, wo auch nochmal bestimmte Dinge mit integriert werden. Thea Lärm, auch so die heilige Kuh, die bisher nie jemand anpacken wollte, auch die haben wir angepackt. Also insofern, ich glaube schon, dass es eine Erleichterung für die Zukunft sein wird. Aber am Ende des Tages helfen uns innovative, clevere Unternehmen, die eben ihre eigenen Prozesse überdenken und verschlanken.
Und dann bleiben wir doch bei der heiligen Kuh Lärm oder bei anderen heiligen Kühen. Herr Goldbeck, welche Kühe möchten Sie denn ganz gerne, dass sonst noch angepackt werden?
Also es obliegt mir nicht daran, jetzt Kühe zu schlachten hier an der Stelle.
Zum Melken, sagen wir doch mal zum Melken.
Zum Melken, ganz genau. Also ich glaube erstmal ganz wichtig, wenn man mal anfängt, Sie sagten das ja richtigerweise, Bauland, das ist das allererste Thema. Ein Acker kostet je nach Situation 3, 4, 5, 7, 8 Euro auf den Quadratmeter und Bauland ist bis zu das 100-fache, je nachdem Situation. Und am Ende physisch zu entscheiden, ich baue da jetzt drauf, ich plane und baue da jetzt drauf, also das physische Planen und Bauen, wenn ich grundsätzlich weiß, was ich für einen Standard haben möchte, das ist mit einem ambitionierten Zeitrahmen in 10 bis 14 Monaten möglich. So, und dazwischen, es ist physisch ein Acker vorhanden oder ein Brownfield, und der aber vielleicht noch nicht ausgewiesen ist als Bauland oder eben als Wohnbauland. Aber diesen Prozess zu beschleunigen und auch dieses Delta zwischen den 5 Euro, ich sag mal, Grundstückskosten zu dem, das dazwischen eben rauszunehmen, das geht natürlich 1:1 in die potenzielle günstige Miete. Dann ist das Thema der sogenannten Staatsquote. Das heißt, über Grunderwerbsteuer, Mehrwertsteuer, über verschiedenste Auflagen, Sie hatten eine davon angesprochen, haben wir zumindest laut Studie des ZIA eine Staatsquote von 37%, die durch verschiedene Auflagen und Steuern entsprechend einem Gebäude auferlegt werden. Das heißt, das kann man sicherlich nicht auf null reduzieren, aber vielleicht kann man es halbieren. Und allein darüber habe ich natürlich einen immensen Hebel, der an der Stelle dafür sorgt, dass ich wesentlich günstiger Mieten entsprechend realisieren kann. Dann haben wir das Thema Digitalisierung. Digitalisierung braucht von Seiten der öffentlichen Hand erstmal einen professionellen, transparenten, digitalen Baugenehmigungsprozess. Das wird aber bei uns nicht gemacht, weil wir sind da festgeflickt im Föderalismus. Das ist eine Landesthematik. Und nun hat man gesagt, weil man dran war, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern, dass ausgerechnet Mecklenburg-Vorpommern, die, glaube ich, nicht das Bundesland sind, die am meisten bauen, die machen jetzt den digitalen Baugenehmigungsprozess, projektieren das. Und 10 Länder schließen sich an und die anderen halt nicht. Und hier wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir das nicht dirigistisch aus Bundesebene festlegen können, zumindest wenn die Länder so viel Sinn und Verstand hätten zu sagen, okay, wir einigen uns zusammen darauf und wir investieren da, dass das die beste Voraussetzung ist für ein schnelles, transparentes, digitales Bauen. Das ist der Ball im Spielfeld von Politik, aber natürlich auch Verwaltung an der Stelle. Das kann die Politik ja auch nicht am grünen Tisch entscheiden. Also da haben wir überall Möglichkeiten, das Bauen besser, schneller und günstiger zu machen, um dieses Mietthema, was ja wirklich sozialen Brennstoff hat, in den Griff zu bekommen.
Genau, ja, also ich kann direkt weitermachen, ja, also die ganzen Themen habe ich jetzt gar nicht alle runtergebetet. Ich meine, auch das war ja in dem Maßnahmenpaket, dass man sagt, also man bietet den Ländern an, entsprechend die Grundsteuer anzupassen etc. etc. Und insofern ist es jetzt blöd, immer nur aufs Land oder auf die Länder zu zeigen, aber es macht schon deutlich, wie schwierig es ist, diesen föderalen Prozess positiv nach vorne zu treiben. Und es gibt halt immer ein Land oder mehrere Länder, die ausscheren, weil sie sagen, wir haben aber jetzt schon unser Programm, und dieses durchgängige Einprozess in einem Guss wäre am Ende aber die Lösung. Und es müsste normalerweise, wenn ich es mir jetzt wünschen könnte, übergestülpt werden vom Bund über alle Länder, was aber tatsächlich Wunschdenken bleiben wird. Ja, und wir brauchen, wenn möglich, ein Programm, weil sonst brauchen wir wieder 16 Schnittstellen, damit es dann irgendwie zusammenläuft. Und das ist natürlich für uns ein Riesenproblem, wenn dann Länder da immer wieder ausscheren, einfach nur, weil vielleicht die politische Farbe nicht stimmt oder weil man irgendwelche Animositäten mit dem Land hat, was jetzt entwickelt hat. Und ansonsten wäre ja ideal, Best Practice zu nehmen und eben dann automatisch auf die anderen Länder umzulegen. Man könnte eventuell überlegen, dass man sagt, wenn ein Land solche Vorreiterposition oder Vorreiterarbeit gemacht hat, dass es vielleicht über den Bund geregelt ist, dass die anderen Länder es übernehmen müssen. Dann müsste man mal prüfen, ob das tatsächlich...
Das ist quasi eine Bottom-up-Approach, um den Föderalismus ein Stück weit... managen.
Ja, aber ich meine, der Föderalismus hat ja auch seine guten Seiten, aber hier zeigt er tatsächlich eher die schlechte und eben auch, dass es nicht immer so schnell ist. Zur Digitalisierung das gleiche Thema. Wir haben ja jetzt Teile digitalisiert, indem man eben auch die Auskunft sicher, die Offenlegung auch digital machen kann. Am Ende des Tages hilft es uns aber nicht, wenn ich innerhalb eines Prozesses vielleicht was digital hochladen kann. Der nächste druckt es aber wieder aus, reicht es in der Akte weiter, dann wird es wieder eingescannt. Also es muss wirklich ein kompletter Prozess werden. Ich meine, da arbeiten wir dran. Es ist auch die Voraussetzung oder die, wie soll ich sagen, was wir eigentlich erwarten, aber dann muss es auch geschehen. Und Frau Geiwitz muss da auch die Länder noch mal in die Pflicht nehmen. Also wir haben ja jetzt seit einigen Monaten unser gemeinsames Papier am Laufen mit den Anforderungen. Und da müsste man dann schon auch noch mal erlauben, nachzufragen, wie ist denn jetzt der Umsetzungsstand?
Wie ist der Stand? Genau, als Unternehmer möchte man es natürlich nicht Monate, sondern...
Ja, ich glaube, es hat verschiedenste Perspektiven. Also zum einen möchte ich auch, würde ich mir wünschen von der Politik, speziell von der Bundespolitik, dass man erstmal ein klares Statement und Commitment dazu hat, zu sagen, wir gehen nochmal in diese Föderalismus und ich sag's mal so, auch Kommunalismus-Debatte hinein. Was, wann, wie? Was können wir auch dirigistisch festlegen? Wo sind die unternehmerischen Freiräume, die unternehmerisch ausgelebt werden können? Und was wird eben qua Sinnhaftigkeit vom Bund durchregiert? Und das braucht ein klares Wollen. Das geht aber nicht über Nacht und es wird vermutlich auch nicht mehr in dieser Legislaturperiode passieren. Wenn dem so ist und wir trotzdem jetzt gerade Not am Mann und an Frau haben, also an Wohnung haben, dann müssen wir andere Wege überlegen und das andere nicht außer Augen verlieren. Aber ganz konkret würde das für mich heißen, wenn wir sagen, wir nehmen etwas, wo sich die Politik ja, ich nenne es einfach mal brachial abgefeiert hat für das Thema LNG. LNG-Terminal ist schnell gegangen, Deutschland-Geschwindigkeit, es war für mich meines Erachtens ein bisschen zu sehr sich abfeiern, weil ein Projekt, das reicht irgendwie nicht. Das war jetzt in der Situation schön und gut und will ich gar nicht schlecht reden, aber wenn wir gerade das Thema Wohnungen haben, dann ist das nicht ein großes Gebäude mit 400.000 Wohnungen, sondern dann ist es deutschlandweit etwas und dafür bräuchte ich so eine Art von Ermunterung zu einer neuen Deutschland-Geschwindigkeit. Wenn ich die nicht dirigistisch qua Bund voraussetzen kann, dann muss ich Rahmenbedingungen schaffen, wo Leute zeigen, hey Moment, wir können zumindest auf kommunaler Ebene sowas anzetteln, das Land macht es dann mit und ich zeige das und zeige draußen den anderen, guck mal, so ging das, wir haben es hinbekommen von Brownfield oder irgendeinem Acker hin zu einem fertigen Wohnbau in 14 Monaten haben wir gemacht und zu auch sinnvollen Konditionen. Und jetzt, liebe anderen, jetzt kommt ihr, weil wir haben gezeigt, dass es möglich ist. Das wäre so ein Workaround, weil die Föderalismusdebatte können wir nicht über Nacht lösen.
Leider nicht, nein. Aber wenn ich da nochmal reingehe, also diese LNG-Terminal hat ja bewiesen, dass es geht, wenn ja, der Wille da ist. Und wir haben tatsächlich, gut, das hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass die Regierung aus drei Partnern teilweise auch mit unterschiedlichen Ausrichtungen besteht. Und wir haben dann sofort natürlich die Debatte, ich sag mal, sozialer Wohnungsbau oder überhaupt Wohnen, bezahlbares Wohnen zu schaffen versus Naturschutz, Nachhaltigkeit etc., Versiegelung von Flächen, die dann natürlich argumentativ auch ins Feld geführt werden. Und wir müssen es schaffen, da irgendwo einen gesunden Mittelweg zu finden.
Ja. Es ist am Ende so ein bisschen die Wiederentdeckung eines politischen Ermessensspielraums, wo eben über eine Sinnhaftigkeitsdebatte verschiedenste Hemmschwellen eben auch mal diskutiert werden können und nicht eben wie jetzt es häufig zu einer völligen Blockade über Monate bis hin zu Jahre dann führen. Und da gibt es so diese ewigen Themen, Verbandsklagerecht etc., die eben zu dieser Prokrastinationswelle dann führen. Und ich glaube, wenn wir hier einen Konsens haben, dass wir das wirklich als Thema sehen, dass 400.000 Wohnungen geschaffen werden, dann müssen wir auch an diese Kühe ran, um sie nicht zu schlachten, sondern eben vielleicht zu modifizieren.
Also sprich, eine kurzfristige Unterstützung seitens der Politik wird gar nicht erhofft oder erwartet, aus föderalistischen Gründen und auch natürlich, drei Parteien bilden eine Regierung.
Ja, wobei, also, was heißt, das hat jetzt eigentlich nichts mit den drei Parteien zu tun, weil dieses Maßnahmenpapier gibt es ja. All das ist im Prinzip beschlossen, es sind gute Maßnahmen, die aber jetzt dann eben in dem föderalistischen System ihren Einzug halten müssen. Also ich glaube schon politisch, dass man bei der Abarbeitung dieser Liste jetzt nochmal Druck machen muss. Aber es wird uns jetzt nicht bis in 6 Monaten helfen. Ja, da helfen uns dann eher Maßnahmen, dass auch die Unternehmen innovativer werden, schlagkräftiger werden, sich Gedanken machen. Und am Ende des Tages sehe ich auch die Kommunen in der Pflicht. Und ich bin selber Politikerin und sehe teilweise auch die Diskussionen, wenn ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll oder eben ein Wohngebiet ausgewiesen werden soll, dass es da auch viele Player vor Ort gibt, die aus völlig eigennützigen Motiven, weil sie eben ihr Häuschen schon seit 20 Jahren mit unverbauter Sicht am Rande dieses Neubaugebietes haben, die dann dieses Neubaugebiet nicht wollen. Ja, und dann bilden sich Bürgerinitiativen, also auch so diese diese Mentalität, die in Deutschland herrscht, erstmal lieber zu verhindern und nicht zu ermöglichen, tut uns auch nicht gut.
Und das geht schon in Richtung Mindset Change, ja?
Genau, und ein letzter Satz dazu. Mindset Change brauchen wir auch in den Verwaltungen, weil die Menschen, die diese ganzen vielen Gesetze, die es gibt, umsetzen müssen, haben oder leben in einer Fehlerkultur, die auch nicht zuträglich ist. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun, die das ausführen, sondern es ist eine Kultur, die sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Und auch die müssen wir mitnehmen. Die Gesetze müssen so formuliert sein, dass ich mich rechtssicher bewegen kann, dass ich keine kleinteilige Lösung habe, dass wenn jetzt der 13. Punkt eben nicht abgearbeitet ist, die Genehmigung
dann noch Gültigkeit haben,
dann lieber nochmal
ein
Gutachten und nochmal eine Runde drehen, dann bin ich wenigstens auf der sicheren Seite.
Und damit bestätigen Sie auch, Stichwort Ermunterung von Ihnen, Herr Goldberg, ja? Also auch der politische Beitrag, Ermunterung, Fehlerkultur zulassen, ja? Pilotierung und das eigentlich als Zielvorgabe für eine kulturelle Veränderung der Bauindustrie, der Baubranche. Herr Goldberg, ich gebe Ihnen das letzte Wort.
Ja, also ich glaube, wenn man sagt, was kann man direkt verändern, wir haben in dieser Branche über nicht nur Jahrzehnte, sondern fast über Jahrhunderte eben sequenziell gearbeitet mit an jeder Schnittstelle natürlich vermehrtem Fehlerpotenzial. Und da ist es auch eine Thematik, wo wir schauen müssen, können wir uns das zukünftig erlauben? Es muss nicht zwanghaft das Großunternehmen sein. Es können auch schlagkräftige Gemeinschaften, die zusammen alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, also auf gut Baudeutsch Gewerke abbilden, sowohl ingenieur- und architekturtechnisch als auch in der Ausführung, die sich quasi zusammenschließen. Man muss nicht immer in Entität Gesamtunternehmen denken, aber dafür braucht es natürlich ein Umpacken im Kopf, wie man so schön sagt. Man muss neue Themen dann zulassen. Wichtig ist, glaube ich, so richtig effizient bauen kann man nur, wenn man bauen und planen ganzheitlich denkt, aus einem Guss denkt und die ganzen Möglichkeiten, die dahinter stecken im Kontext von Digitalisierung, Einkauf, Automatisierung und Harmonisierung aller Prozesse entsprechend nutzt. Und das können wir als Branche tun. Und bei der Politik erwarten wir dann hauptsächlich, dass wir nicht gehindert werden, sondern idealerweise ermuntert werden. Und dann können die dickeren Bretter im Hintergrund auch weitergebohrt werden.
Ermuntern auch zum strategischen Netzwerken, ja?
Unbedingt.
Frau Weser, Herr Goldberg, herzlichen Dank. Es war sehr spannend. Und das war live aus der Belgienhalle in Berlin. 80 Sekunden Neues bauen. Herzlichen Dank Ihnen beiden.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.